Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.
Es ist jedes Jahr wieder ein riesiges Volksfest, der Engadiner Skimarathon. Weit über 10'000 Läuferinnen und Läufer aus über 60 Nationen haben auch einmal wieder die 42 Kilometer zurückgelegt. Wir fragen uns, was macht eigentlich die Faszination für diesen Skimarathon aus und was muss man leisten, dass man tatsächlich das Rennen absolvieren kann? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen beim Tribünengeflüster, Sportpodcast von CH Media. Mein Name ist Raphael Gutzwiller und ich freue mich, dass ich diesmal sogar Gäste habe, die nicht nur über Sport reden, sondern den Sport auch selber machen. Simon Häring und Ralf Streuder haben den Engadiner Skimarathon gelaufen und jetzt sind sie hier im Podcast. Hallo zusammen.
Hallo zusammen.
Hoi. Miteinander.
Zum Anfang, Simon, wie geht es dir am Tag denn noch?
Hey, ich bin immer noch völlig beschwingt. Es war ja meine Premiere. Ich bin noch nicht manchmal auf Langlaufski gestanden. In meinem Leben, bevor ich die Bieridee hatte, habe mich für den Engadin Skimarathon anzumelden. Ohne zu wissen, schaffe ich es ins Ziel. Und dass ich es geschafft habe, ist natürlich und auch ganz respektabel, wie ich finde, dass ich mein Ziel erreicht habe, ist mega Genugtuung. Ich bin mega happy.
Ralf, du hast ja schon ein paar Mal mitgemacht.
Tut dir nicht weh?
Nein, es tut mir im Fall wirklich nicht weh. Ich hatte schwere Beine. Aber sonst, ich habe ein bisschen länger geschlafen heute, bis irgendwie um 9 Uhr. Aber sonst alles gut. Also ich bin parat, zum Morgen wieder irgendwie Sport machen. Vielleicht nicht gerade einen Marathon, aber ein bisschen lockere Bewegung.
Ja, Ralf, du hast ein paar Mal mitgemacht. Wie geht es dir?
Mir geht es gut. Beine fühlen sich eigentlich noch recht gut an. Ich bin auch beschwingt, kann man sagen, wie oft nach dem Marathon. Ein bisschen im Rücken zwickt es ein bisschen. Ich glaube, das habe ich jetzt erst heute Morgen gemerkt beim Aufstehen. Es war wahrscheinlich irgendwie ein bisschen zu viel gewesen. Ja, und ich habe schon ein paar Mal mitgemacht, das ist richtig. Ich glaube, es ist sogar irgendwie schon das 27. Mal oder so. Also das, von dem her.
Was, 27. Mal? Das ist ja Wahnsinn.
Ich glaube, ja. Irgendwann in den 90er Jahren habe ich angefangen als 18-Jähriger. Ich glaube, das erste Mal, wo man darf mitmachen, bin ich mit dem Vater gegangen und habe dann bin dann da ins Fieber reingekommen.
Genau. Also ich muss da lustigerweise sagen, ich bin so um die Eins rum ins Canf im Ziel gewesen und da habe ich mir Ralf ein SMS geschrieben und gesagt, ich sei jetzt bereit, um mit ihm zusammen ein Zielfoto zu machen. Und dann hat er mir beschieden, dass er schon im Zug sitzt. Also das sind Stärkeverhältnisse unter uns zwei.
Ja, ich hätte gerne gewartet, aber es ist so die Gruppe, mit der ich unterwegs war, die hat dann irgendwann gefunden, jetzt gehen wir. Und das ist dann halt leider nicht mehr gegangen.
Ja, das sind in dem Fall.
Aber ich bin natürlich, man muss sagen, viel früher gestartet, oder? Dadurch, dass man natürlich viel früher startet, als die das erste Mal mitmachen, die müssen mehr oder weniger hinten anstehen. Ist also nicht nur, weil der Simon langsamer gelaufen ist, sondern vor allem, weil er später gestartet ist.
Ich weiß nicht, ich habe nachgeschaut, natürlich.
Ich bin auch sehr lange im Stau gestanden, bei der berüchtigten Schanze, wirklich eine halbe Stunde lang reine Stehzeit. Das muss man dann schon auch noch einrechnen.
Aha, also wie läuft das genau? Also wie kann man sich den Marathon vorstellen für jemanden, der jetzt eben noch nie gelaufen ist?
Erzähl das doch du, Ralf.
Ja, da kann ich erzählen. Ich kann vielleicht eben auch ein bisschen vergleichen die ersten Mal, als ich dabei war, habe ich auch den Stau miterlebt. Es ist so, dass du zuerst mal über die Zehen, wo es flach ist, wo viel Platz hast, einigermaßen fürsch kommst, ob du weit hinten startest und der Schnee ist ein bisschen tiefer ist und alles, oder ob du vorne bist, da hast du eigentlich Platz. Und dann, wenn du in den vorderen Bereich bist, also ganz weit vorne bin ich nicht, aber bin so um den 1000 Strang rum, dort kannst du nachher bei dieser Schanze ziemlich problemlos drauflaufen. Dort, wo die ehemalige Olympiaschanze in St. Moritz ist, dort hat es eben den Aufstieg. Da kannst du ziemlich flüssig rauf. Und dann gibt's halt immer mehr einen Stau, das ist ein bisschen Nadelöhr. Und je weiter hinten, dass du starten musst, desto länger wartest. Was manchmal aber auch schön kann sein, weil dann kannst du ein bisschen ausruhen. Und da vermisse ich manchmal fast ein bisschen die kurze Pause, die Zwangspause. Aber ja, nein, du bleibst im Rhythmus, wenn du da nicht musst, wenn du da nicht musst stoppen.
Also bei mir sind natürlich schon mehrere Tausend vorher dort durch und weil ich ja bei den weniger Versierten gestartet bin, es ist dann wirklich, man muss dort irgendwie im Schritt rauf. im umgekehrten Stemmbogen. Es gibt sicher einen Fachbegriff für das. Und dort ist wirklich eigentlich blankes Eis drunter und drüber ist eigentlich Sulz. Und wenn es dort einen umnimmt, dann ist der, da gehst du in Zweierkolonne rauf, gibt es auch immer schöne Bilder davon. Und wenn es dort einen umtischt, dann besteht das Risiko, dass der erstens mal extrem Mühe hat, um wieder aufzustehen. Oder zweitens sogar noch andere Abraum. Das kann man, ich glaube, wirklich blutige Anfänger können dort zum Teil gar nicht mehr selber wieder aufstehen. Und das ja, führt dann halt dazu, dass es dort wirklich ordentlich Stau gibt.
Genau, ja. Der Schritt würde, glaube ich, 2-1 asymmetrisch heissen, wenn du da so drauf gehst. Zum noch ein bisschen blöffen. Nein, ja, und dann, zum jetzt noch fertig zu erzählen, nachher hast du dann so ein bisschen ein paar kopierte Stellen nach St. Moritz, ein bisschen durch den Wald, kommst du Starzer Waldabfahrt, dann bist du in Pontresina und dann wird es nochmal flach, Flughafen, Samaden, bis auf Zurz und dort kommen dann noch die schwierigen letzten Hügel, wo dann noch richtig streng werden vor dem Ziel.
Die
Da ist
sogenannte Golanhöhe, gell? Wenn ich jetzt
immer.
also ich habe das gewusst, aber ich habe es auch noch in deiner Geschichte gelesen, kann man sehr empfehlen. Das ist witzig. Der Ralf ist go Stimmen einsammeln und ich habe oder so die klassischen Sachen, die man hört im Ziel, auch meistens sind es ja Ausreden, warum man nicht schneller gewesen ist. Und ich habe ihm dann nachher einen Screenshot geschickt von seinem Artikel und nachher gesagt, ah, das bin genau ich. Ausspruch war, ab Pontresina habe ich nur noch eingesammelt. Und das bedeutet, Pontresina ist die Halbmarathon-Distanz und dann kommen wir noch mal 21, 22 Kilometer. Das ist ein bisschen mehr als eigentlich ein Marathon. Dass man ab dort super Bike hat und einfach immer nur noch quasi Läuferinnen und Läufer überholt hat. Und so ist es mir ein bisschen gegangen. Ich bin, glaube ich, ein bisschen zu weit hinten gestartet, für das, was ich dann nachher anprüfen konnte. Aber das war natürlich psychologisch umso besser gewesen. Denn, ja, wenn man immer mal wieder einen überholt und merkt, andere leiden noch mehr, ist das sicher auch kein Nachteil.
Ja, die Geschichte tun wir natürlich dann auch noch verlinken. Da kann man die unbedingt nachlesen. Das habe ich auch sehr spannend gefunden zum Lesen. Simon, ich habe eher gedacht, du sagst wahrscheinlich den. Wie ist es genau der Ausspruch gewesen? Ich habe es gerade nicht vor mir, aber ich glaube, der, was geheißen hat, gewinnen kannst du im Fall nicht mehr. Die, die ihm so überambitioniert noch alle gehen überholen. Bist du einer von denen
gewesen? Weißt du, habe ich so einen Ruf? Ich bin da wirklich sehr entspannt, weil ich habe mega Respekt gehabt davor, weil ich, wie gesagt, ich bin noch nie länger als 23 Kilometer langlaufen. Ich bin exakt zum 10. Mal auf Langlaufski gestanden und habe mich gerade angemeldet für den Skimarathon. Und der Tag ist jetzt auch nicht so mega gut gestartet. Ich habe so schlecht geschlafen von Nervosität. Habe nicht gewusst, wie läuft das ab und dann in der Nähe vom Start gelandet und das ist wirklich, die Stimmung ist sensationell am Morgen mit dem zugefrorenen See und dann sind aber 15'000 Leute dort, oder? Und du hörst das Bohlen und irgendwie das Raunen überall und es ist noch spannend, da bin ich irgendwie eben zum Morgenbuffet und das Erste, was ich gemacht habe, ist gerade mal das Gedeck abgeräumt, also irgendwie Kaffee, das Morgen, die Teller, alles auf dem Boden, oder? Nebendran hunderte andere, die sich da irgendwie vorbereitet haben, wahrscheinlich gedacht haben, was ist das für ein Double. Also so hat mein Tag gestartet und ich bin dann einfach, ja, denke ich, laufe schön gelassen. Ich habe gewusst, nicht überambitioniert, jetzt schnell starten. Bis nach, also von Maloja nach Pontresina, das habe ich schon mal gemacht. Und da habe ich auch gewusst, ja, nachher kommt nochmal die gleiche Strecke, auch wenn die topografisch nicht ganz so anspruchsvoll ist. Also nein, ich bin nicht einer von denen Überambitionierten gewesen und bin das mit grossem Respekt und Demut und Gelassenheit angegangen. Und die eigentlich lustigste Geschichte hat aber damit zu tun, dass ich oft einem über den Weg gelaufen bin, wo ich jetzt gefunden habe, der ist überambitioniert. Und zwar ist das ein Deutscher gewesen. Und der hat wirklich, gerade im Stadtser Wald oben, wo es ein bisschen eng ist, irgendwie links und rechts probiert, die ganze Zeit Leute zu überholen. Und ich denke, also wirklich, ob jetzt da 5 Minuten schneller oder langsamer bist, ist es wirklich nicht wert. Und nachher ist es so gekommen, dass er so leicht versetzt hinter mir gelaufen ist und dann irgendwie hat vorbei wollen und dann hat er aber mit seinem Stock in meine Ski gegriffen oder gelenkt. Und nachher hat es mir unter das Döckchen abgehauen, Stock gebrochen und dann habe ich mich umgekehrt, ja, tut mir leid, geht es halt, kann passieren. Und dann hat er wirklich aber da auf ein Rumpel steht und gesagt, ach Mann, hey, jetzt ist mein Rennen futsch. Und ich sage, ja, aber du holst dir den nächsten Posten, einen neuen Stock, das Leben geht weiter.
Hast du mit dem Deutschen, den du vorhin erzählt hast, mit dem Stock, hast du noch im Ziel oder so noch Kontakt gehabt oder sonst irgendwie mit ihm?
Hey, ich habe keinen Kontakt gehabt, aber tatsächlich böses Erwachen heute Morgen. Ich habe ein Mail bekommen von einem Doktor, Doktor MSC, wo fabuliert von einem Unfall und kleinen Zwischenfall. Und er will jetzt ein paar Informationen von mir, dass sein Stock ja 450 € kostet und dass meine Versicherung das jetzt müssen zahlen muss. Bin ich schon ehrlich gesagt ein bisschen schockiert und muss mir jetzt Gedanken machen, wie ich da vorgegangen, wie ich das lösen soll. Ich meine, es ist einfach ein Rennunfall, das passiert, wenn 12'000 Leute zusammen an einem Rennen teilnehmen. Ich wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, mich bei dieser Person zu melden. Er hat offenbar auch die Erwartung gehabt, dass ich dann mein Rennen unterbreche und anhalte. Aufgrund von dem, dass ich jetzt überall so gebrochene Stöcke gesehen habe, bin ich eigentlich ehrlich gesagt auch davon ausgegangen, dass das gehört halt einfach dazu, das ist normal. Das weiß jeder, man fährt einander über die Ski und in Stöcke. Sicher nicht absichtlich, aber es passiert. Und ich bin jetzt ehrlich gesagt schon ein bisschen schockiert fast über den Vorfall, ja.
Die Stöcke, die man überall sieht, die zeugen dann einmal davon. Es hat recht viele Stöcke gehabt, jetzt auch da ja wieder, wo rumgelegen sind. Es hat, glaube ich, einen Sturz gegeben.
Also ich muss dazu
Sturz hast du nicht
sagen,
erlebt, Simon?
nein, Sturz,
Ja.
ich habe eigentlich sturzfest eingeplant gehabt im Staatsanwalt. Ich habe das Gefühl gehabt, das gehört eigentlich dazu, aber ich bin sturzfrei durchgekommen. Ich habe keinen Hammermann erlebt. Vielleicht bin ich zu schnell gewesen oder zu langsam, das kann natürlich auch sein. Also da bin ich eigentlich wirklich gut durchgekommen, erfreulicherweise. Und was ich noch, die Geschichte noch zum Abschließen, das war natürlich besonders bitter gewesen. Der ist ein bisschen zu weit hinten gestartet, habe ich das Gefühl, der Deutsche, der war wirklich parat gewesen. Und, aber irgendwie auf dem zweiten Streckenteil habe ich dann irgendwie noch mal Luft gehabt und es ist super gelaufen. Und auf den letzten 5 Kilometern bin ich dann wirklich so locker an ihm vorbeigeskatet. Und ich glaube, das hat ihm dann wirklich den Rest gegeben, dass ich ihn dann auch noch überholt habe.
Hat er gar keine Freude gehabt, wahrscheinlich.
Ich weiß nicht, ob er noch genug Luft hatte, um es zu realisieren. Aber ja, es war für mich lustig.
Ich muss da sagen, bei mir war es ein bisschen umgekehrt gewesen, wie bei dir, Simon. Ich bin tendenziell in einer Gruppe ein bisschen zu weit vorne, wahrscheinlich. Ich nehme jetzt mal an, dass ich nächster dann weiterhin eingeteilt wird. Eigentlich alle Läufer, die bei mir in der Gruppe laufen, sind stärker, kann man fast sagen, bin dort weit hinten. Und dann habe ich aber da von Anfang an gewusst, weil ich die letzten 2 Jahre bin ich schon in dieser Gruppe gewesen, bin dann schön hinten eingestanden und probiert eigentlich langsam zu laufen. Aber das ist noch recht schwierig, wenn du da im Windschatten drin bist, um dann wirklich das so also langsam zu laufen. Ja, zum wirklich dein Tempo gehen, weil dann verlierst du den Anschluss. Und am Schluss habe ich dann gemerkt, dass es gleich ein bisschen zu schnell war. Also ich habe es eher umgekehrt gehabt, dass ich eingesammelt worden bin von vielen anderen auf den letzten paar Kilometern.
Simon, du hast eben erzählt, es sei eine Bieridee gewesen, dass du jetzt dabei gewesen bist. Wie ist das genau entstanden, dass du auf die Idee gekommen bist und gesagt hast, Moll, das ist eine gute Idee, jetzt hier rein starten?
Also eine gute Idee war es nicht gewesen, definitiv nicht. Aber Bieridee ist vielleicht auch ein bisschen das falsche Wort. Es ist nicht so gewesen, dass wir irgendwie an einem feuchtfröhlichen oben unter Kollegen und dass wir dann gefunden haben, das machen wir, sondern irgendwie ich habe letztes Jahr mal 2-3 Mal, also habe ich angefangen mit Langlauf, bin 2-3-4 Mal gewesen und jetzt das Jahr wieder und irgendwie fasziniert es mich und dann haben wir irgendwie gefunden, wir machen ja immer auch Geschichten zum Skimarathon und ich habe auch vor Jahren schon die erste Geschichte gemacht und irgendwie bin ich einfach unglaublich fasziniert von diesem Anlass mit den, ich glaube, 12'400 Teilnehmenden das Jahr und das ist ja eine ganze Woche und mit dieser Geschichte und Engadin ist einfach auch ein unglaublich schöner Ort, wo ich gerne Zeit verbringe, im Sommer wie im Winter und ich bin gerade vor 4 Wochen oder 3 Wochen nochmal dort gewesen, und habe gelangläufelt und ja, dann ist irgendwie, hat mich das einfach wochenlang nicht losgelassen. Und ich glaube, das haben viele in meinem Umfeld auch gemerkt und haben dann gesagt, ja, machst du da eigentlich mit? Und ich so, ja, ich habe dann nicht gesagt nein, sondern ja, das wäre jetzt schon ein bisschen verwegen, so oft, wenn ich jetzt anfange auf Langlaufski gestanden bin, dort zu meinen, ich könnte dort mitmachen. Und habe es dann aber irgendwie gleich, hat mich nicht losgelassen. Und dann habe ich mich tatsächlich angemeldet, ohne es irgendjemandem zu sagen. Ja.
Das ist eine starke Zeit für das, dass du effektiv erst so kurzem laufst. Du bist irgendwie 3 Stunden, 3,5 Stunden gehabt oder
Nein,
so.
du musst mich jetzt nicht outen. Aber danke.
Ja, nein, gut.
Ich habe extra Zeiten nicht erwähnt. Ich habe natürlich nachgeschaut, wie gut dass sie waren, aber ich habe jetzt noch keine Zeiten genannt.
Ja, das ist kein Problem. Es ist, ich bin wirklich, wenn du mich gefragt hättest, wie viel du bist geworden, hätte ich gesagt, ich habe mich unter den besten 12'400 klassiert und ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung.
Ja, bist für das noch ein bisschen weiter vorne. Also gerade in den letzten 1'000 bist du einmal nicht gelandet. Definitiv nicht.
Nein. In meiner Altersklasse sogar in der Top 700 habe ich gesehen, wobei ich nicht weiss, wie viele da mitgemacht haben.
Hat es jetzt etwas gegeben, was dich überrascht hat, bei dem ersten Mal mitmachen?
Ehrlich gesagt, ja. Ich habe das Gefühl gehabt, oh ja, reicht denn das für mich? Aber ich habe dann gerade in meiner Gruppe Leute gesehen, die wirklich eigentlich gerade am Start kaum vom Fleck gekommen sind. Du startest auch mit denen, die den Halbmarathon machen. Okay, die gehen nur bis Pontresina, aber es sind dann gleich über 20 Kilometer. Und dass die dort mitgemacht haben und ob die dann auch das Ziel gesehen haben, das hat mich jetzt noch Wunder genommen. Ich weiß nicht, wie viel das Ziel dann nachher nicht erreichen. Aber wenn ich jetzt so gelaufen wäre, wie gewisse, die ich gesehen habe, dann hätte ich mich definitiv nicht angemeldet. Es ist schon so für mich ein Wagnis gewesen. Und ich habe wirklich auch gedacht, ja gut, es gibt Optionen, wenn du angemeldet bist für den Marathon, dass du in Pontresina aufhörst und dann einfach den Halbmarathon klassiert wirst. Und ich habe am Start habe ich drei Optionen gehabt. Entweder ich gehe in Pontresina raus, mache den Halbmarathon, ich gehe in Samaden raus, dort ist das Spital, oder ich laufe ins Ziel. Und nachher bin ich bei Pontresina vorbeigelaufen und habe wirklich eine Millisekunde überlegt und habe gedacht, nein, das probierst du jetzt. Und dann habe ich meine Samaden genöchert und habe gedacht, nein, meine Unterhosen sind im Ziel und darum bin ich dann halt durchgelaufen.
Sehr gut. Ralf, du bist eben schon mega viel Mal dabei gewesen. Was ist das, was dich jedes Mal wieder überrascht? Oder gibt es überhaupt so etwas, was irgendwie dich jedes Mal wieder erstaunt? Es gibt ja Grund, wieso du jedes Jahr wieder dort am Start stehst.
Ja, es ist schon so die ganze Atmosphäre, die auch Simon vorhin gesagt hat, oder die Nervosität, die sich entwickelt schon in den Tagen vorher. Und auch wenn ich schon bald 30 Mal mitmache, ich bin jedes Mal extrem nervös in den Tagen vorher schon, schlafe ziemlich schlecht. Und ich habe manchmal das Gefühl, es wird fast schlimmer, als das als Jugendliche war oder früher. Ja, es ist so, dass die Energie, die herrscht im Startgelände, am Abend vorher auch, beim Nachtessen, wo du mit den Kollegen dort Ziel vergleichst und vom Wachs redest, wo du drauf tun hast und jeder wird noch nervöser und der Kollege sagt natürlich auch, nein, der Wachs hätte ich auch nicht drauf tun und so weiter. So die ganzen Spielereien, du kommst oder so ein bisschen... Ich weiß auch nicht, kommst du mal einen Tag lang so ein bisschen vor wie ein richtiger Sportler, obwohl natürlich am Schluss dann irgendwo um eben Platz 1000 oder 1200 kämpfst.
Es ist lustig, dass du das sagst. Ich bin mir eben nicht so vorgekommen. Ich habe immer gedacht, ich mache viel Sport und ich bin eigentlich einigermaßen parat. Aber ich hatte nachher, als ich die Leute gesehen habe, wirklich gedacht, ich bin hier am falschen Ort. Ich gehöre da nicht dazu. Ich mit ihren professionellen Ausrüstungen und so. Und Gott sei Dank habe ich dann ein paar von denen noch eingesammelt. Das hat dann vieles relativiert.
Ja, es ist natürlich ein bisschen übertrieben, wenn du sagst, kommst du vor wie ein Sportler. Ja.
Aber nein, das stimmt im Fall schon.
Aber es hat einfach so die Atmosphäre und dann fliegt am Anfang beim Start noch der Helikopter oben durch und du siehst vor dir, wenn du am Laufen bist und große Kurven sind, siehst du noch die Spitze vorne dran und denkst, ja, da bist du schon im gleichen Feld wie halt die Spitzenläufer. Mhm. Das ist irgendwie schon eine Faszination auch. Ja, und eben, was schon auch eine Faszination ist, so eine persönliche, dass du halt am Anfang eben das mit dem Stau miterlebt hast, nachher kommst du immer ein bisschen weiter vorne, fängst ein bisschen, ja, hast noch ein bisschen mehr Fieber drin, merkst, dass es mit besserer Technik immer besser geht. So ein bisschen das, also das Verbessern ist halt schon etwas, was dann so ganz persönlich cool ist. Mhm.
Also ich muss ganz ehrlich sein, eben, dass, wenn du das sagst, hast du dich ein bisschen gefühlt wie ein Profi. Und wenn ich nachher über das Brückli gefahren bin und die letzte Kurve und dann läufst du in so ein Zielgelände ein, wo die Profis durch sind und das ist durch im Fernsehen gesehen. Also das war wirklich sehr emotional für mich. Ich bin wirklich nachher, als ich über die Ziellinie kam, bin wirklich den Tränen nahe gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war so ein gutes Gefühl gewesen.
Obwohl es 2 Stunden nachdem die Spitze reingegeben hat.
Die haben noch bessere Bedingungen gehabt, gell?
Ja, absolut.
Vielleicht hat es auch besser Wachs drauf da, oder? Vielleicht ist auch das besser der grosse Unterschied. ja, aber wir können ja sicher auch noch kurz über die Spitze reden, oder? Nadine Fähnrich hat gewonnen bei den Frauen und der Valerio Grond ist Dritter geworden hinter 2 Norweger. Wie habt ihr das vor Ort auch miterlebt, wie eben die Spitze gelaufen ist? Kommt man das mit über?
Wenn man Glück hat, ist man gerade irgendwo bei einem Lautsprecher, wenn man durchläuft und hört, wie gerade der Ziellauf ist. Das ist mir schon ein paar Mal passiert. Zum Beispiel, als ich bei La Punte durchgelaufen bin, nach 30 Kilometern ungefähr, hörst du, wie die Spitze ins Ziel kommt. Das hat es schon gegeben. Aber sonst kommst du natürlich nicht viel mit über, wenn gerade der Zufall hilft.
Also siehst du, Ralf ist schon so weit vorne gestartet, der war schon in La Ponte. Die sind, wo die Spitze im Ziel war, bin ich noch nicht einmal gestartet gewesen. Ich glaube, 8:15 Start gewesen, Zeit gewesen von den Profis und ich bin 9:37 dann gestartet. Aber weil ich gerade neben dem Startgelände gewesen bin, habe ich natürlich schon den Start, ich habe sogar noch im Fernsehen geschaut dort mitverfolgt und ich habe den Helikopter gehört und quasi einfach wie das Rennen gestartet worden ist. Und hat mich natürlich noch viel nervöser gemacht zu allem anderen.
Ralf, du schreibst ja auch über das, aber hast ja unter anderem auch über Engadiner geschrieben, aber grundsätzlich schreibst du auch gerne über Langlauf. Findet man es noch mal beeindruckender, wenn man im gleichen Rennen ist und dann sieht, was die effektiv leisten? Ich kann mir schon vorstellen, dass man dann noch mal ein bisschen mehr realisiert, was das effektiv bedeutet, Spitzensport zu machen.
Ja, das ist absolut so. Wenn du nur so die Stundenkilometer vergleichst oder die Durchschnittsgeschwindigkeiten, die du selber hast und die sie haben. Und ist ja oft so, wenn du in der WM-Rennen schaust oder so, denkst du, ja, komm jetzt, an der kommst du doch jetzt noch her, das kann so schwer nicht sein. Oder? Also ja, weißt du, dass es schwierig ist, aber gleich, du hast immer, ja, fieberst dort mit und nachher merkst du eigentlich, was das schon, sowieso schon für ein Niveau ist. Also was das bedeutet auf dem Tempo, auf dem Niveau zu langlaufen, da kommt man schon mit über, wenn man selber auch dabei ist, das ist richtig. Und was auch sehr erstaunlich ist, finde ich jetzt in dem Rennen, dass die beiden Norweger, wo Zweiten und Vierten geworden sind, das sind Biathleten, norwegische, wo praktisch noch nie ein Weltcuprennen gelaufen sind, nur im Inland einfach norwegische Biathlonrennen bestritten. Und die sind da, haben voll können vorne mitlaufen mit der Besten, auch mit dem Valerio Grund und so weiter. Das hat mich noch erstaunt, als ich dann im Ziel gesehen habe, wer da ganz vorne ist. Wie groß die Dichte ist bei den Norwegern, dass da einfach ein Biathlet aus der zweiten Reihe Biathlon einfach zu vorderst mitheben
Die haben die Hypothek vom Gewehr nicht auf dem Rücken gehabt. Das ist irgendwie,
kann.
sie sind jetzt quasi das Tal durch abgeflogen in dem Fall.
Vielleicht hat es mit dem zu tun gehabt. Und sie haben keine WM gerade im Rücken gehabt, da muss man schon sagen, jetzt wieder Grund, dass kein.
Ist jetzt das eigentlich
Aber ja, das
schlechtes
ist
Timing?
Eindrücklich und es ist auch eindrücklich.
Sorry, erzähl.
Eben, das Eindrückliche ist dann auch am Abend, die Bilder zu sehen von der Spitze. Da kannst du dir auch noch mal mehr vorstellen, was das bedeutet, wie die dann eben so eine Schanze darauf gehen und es geht gefühlt 5 Sekunden und dann sind sie oben und weg. Das ist schon eindrücklich.
Ist es vielleicht gerade ein schlechtes Timing gewesen? Eben die WM ist gerade vorher gewesen und jetzt den Engadiner, oder spielt das gar nicht so eine Rolle, weil es eh ums Volk ist, eh ein Volkslauf und es kommt gar nicht so krass darauf an, wie hoch jetzt das Niveau dann effektiv an der Spitze ist?
Ja, ich glaube, es kommt nicht so darauf an. Es ist ja auch in anderen Jahren, wenn WM ist, ist es meistens so, dass die WM auf eine Woche vorher fertig ist. Aber auch dort gibt es ja mal dann die Konflikte von Läufern, die sagen, ja, das mache ich den Lauf nicht. Ich glaube, für das Gesamtpaket Engadin Skimarathon ist das nicht einmal so entscheidend, wer jetzt da wirklich an der Spitze dabei ist. Natürlich ist in Cologne jedes Mal so ein bisschen Zugpferd gewesen. Aber ja, sonst habe ich jetzt das Gefühl, wie viele Weltcupläufer könnten mitlaufen vorne, ist der Zuschauer letztendlich eher egal.
Ralf, du hast gesagt, eine Anekdote aus der journalistischen Laufbahn musst du durchaus noch erzählen, was der Engadiner abgeht. Was ist das genau für eine Anekdote?
Ja, das war auch in der Anfangszeit, als ich dann mitgemacht habe, habe ich hier als eine von der ersten Arbeiten als Journalist, habe ich fürs Radio, lokale Radio, aktuell dort mal eine Reportage gemacht mit den zwei ältesten St. Galler, die am Engadiner teilgenommen haben. Die sind hier, glaube ich, schon 80 gewesen. Ich nehme an, ja, die sind wahrscheinlich sicher jetzt nicht mehr dabei, aber ein paar Mal haben sie dann, glaube ich, auch noch mitgemacht weiter. Und er hat etwas ganz Schönes gesagt, habe ich gefunden. Er finde die Strecke vom Engadiner, das erinnere ihn eigentlich ans Leben. Das ist am Anfang, wo es wild zu und her geht und ganz schwierig ist, bis man mal ein bisschen im Rhythmus ist und aus den Startblöcken draußen ist, kommen ihm vor wie die Geburt, nachher auf der See, also wie die unbeschwerte Kindheit, wo du einfach kannst die austoben. Dann kommt eine schwierigere Phase, Pubertät, da werden der Aufstieg zur Schanze und Start zur Wald und so weiter. Und nachher wird es auch wieder ein bisschen gelassener. Ab den 20er, 30er, wo du das Leben im Griff hast, da ist dann die Fläche zwischen Pontresina und Zuoz, wo es auch ein bisschen durchabgeht. Und dann am Schluss wird es nochmal ganz richtig streng, bevor du dann im Ziel anlangst und wo es dann heisse Ziel erreicht. Das ist auch eine Geschichte, die mir geblieben ist bis heute, weil das habe ich sehr hübsch gefunden, wenn er das erzählt hat.
Ich nehme an, wenn man jetzt in die Zukunft schaut, bist du wahrscheinlich auch nächstes Jahr wieder am Start. Simon, wie sieht es bei dir aus?
Hey, ich habe mir das noch nicht durch den Kopf geholt, aber ich würde es jetzt definitiv nicht ausschließen. Man kann sich schon wieder anmelden fürs nächste Jahr. Und ich würde es nicht ausschließen, dass ich dann wieder am Start stand.
Ralf, du hast wahrscheinlich schon das Abo gelöst, dass du irgendwie für die nächsten 34 Mal auch noch angemeldet bist.
Ich melde mich aber nicht sofort wieder an. Ich denke, immer zu lange gleich noch ein paar Wochen verstreichen und überlegen muss. Aber es ist irgendwie gleich einmal jedes Mal wieder klar, dass ich mitmache, weil auch Freunde und aus der Familie Leute immer mitmachen und es ist jedes Mal so ein bisschen auch ein Treffen. Und das ist eh klar, dass ich mitmache. Man hat immer das Gefühl, nach dem Lauf, nächstes Jahr bin ich dann ein bisschen fitter, dann investiere ich ein bisschen mehr, was natürlich meistens nicht der Fall ist.
Aber du hast ja vorhin erzählt, das erste Mal bist du irgendwie 18 gewesen, mit dem Vater mitgelaufen. Was ist jetzt bei euch wirklich so ein Familienprojekt auch?
Ja, das hat sich eigentlich von selber ergeben. Mein Vater ist ja viel langlaufen. Da war es noch klassische Technik, gewesen, natürlich 80er Jahre. Ich bin über die mitgegangen im Appenzellerland, wo es noch ein bisschen mehr Schnee gab. Da sind wir dort oft langlaufen. Und dann, eben, das war irgendwann 1994, war meine Cousine über längere Zeit im Engadin und hat das wie auch als Bieridee quasi uns gesagt: Ja, komm, mach doch mal mit. Und dann haben wir beide, der Vater und ich, mitgemacht. Und das Jahr darauf war dann die Schwester dabei gewesen. Und dann haben die Freunde von mir angefangen, auch mitmachen. Und mit der Zeit ist es eine grosse Gruppe geworden. Wir waren fast ein bisschen der Auslöser gewesen vom Ganzen. Ja, so hat das so ein bisschen seinen Lauf genommen.
Und eben, also das ist jetzt natürlich eben schon, es gibt Ewigkeiten. Seit 1969 gibt es den Engadiner. Simon, du hast auch noch eine Geschichte gemacht, die so ein bisschen auf die Historie geschaut hat. Was ist jetzt das, was bei dir am meisten hängen bleibt? Jetzt vielleicht auch, schaust du es vielleicht sogar noch ein bisschen anders an, wo du auch wirklich mal mitgemacht hast?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, jede Sportart, die man darüber schreibt und selber aber mal ausprobiert hat, das hilft. Bei dir im Fußball ist das sicher genau das Gleiche. Wenn man mal irgendwie einen Alpenpass mit dem Velo hochgefahren ist, das hilft auch, um irgendwie das mal einschätzen oder ein Tennisracket in der Hand gehabt hat. Ich glaube, das ist das, was mir auch geblieben ist bei der Recherche und bei den Sachen, die ich gelesen habe über den Engadiner. Ich glaube, das Faszinierende ist eigentlich, ist die Essenz ist immer das Gleiche geblieben. Man startet in Maloja und läuft den Engadin durch ab. Und klar, hat es mal ein bisschen eine andere Route gegeben. Und inzwischen, gut, nicht nur inzwischen, seit Jahrzehnten sind es eigentlich schon über 10.000 Laufende. Und ich glaube, die Faszination für mich persönlich ist, dass es einfach irgendwie sehr einfach geblieben ist. Und eben die Profis starten zuerst und nachher kommen die Volksläufer und irgendwie, das gibt es ja wirklich in ganz wenigen Sportarten, dass es so einen Wettkampf gibt, wo beide im gleichen Feld die gleiche Strecke laufen.
Das stimmt, aber es gibt ja gewisse Läufe, was nicht, Escaladin Genf oder so, wo das ähnlich ist. Lustigerweise habe ich aber das Gefühl, dass beim Engadiner, also ich habe schon Läufe, also so Stadtläufe oder so mitgemacht, wo dann auch sehr gute Läufe vorne sind. Ich weiß nicht, ich habe immer die Faszination beim Engadiner immer noch grösser gefunden. Oder eben die Nervosität vorher ist ein anderes, als wenn ich irgendwo mitlaufe. Und dann habe ich mich dann schon gefragt, warum ist das? Und da hat, glaube ich, schon auch so ein bisschen damit zu tun, weil einfach die ganze, ja, das Startprozedere, es ist alles ein bisschen. Es ist einfach wild am Anfang und es geht richtig ab. Und da hat es so ein bisschen den Reiz beim Engadiner, was vielleicht bei einem anderen Lauf weniger hat.
Ich wollte gerade sagen, oder? Eben, man kann es ja eigentlich, was das angeht, gut vergleichen mit Marathon. Oder? Also mit, wenn man halt eben läuft und nicht mit dem Langlaufen. Wahrscheinlich ist es schon nochmal einfach etwas ganz Spezielles in diesem Engadin. Was hast du das Gefühl, Ralf? Was machen es denn auch die Organisatoren richtig dort oben, dass es eben auch das Volksfest bleibt und eben die Leute nach wie vor dorthin kommen?
Ja, vielleicht schon da, wo der Simon sagt, nicht zu viel ändern, weil es einfach ja, so von sich aus funktioniert, die Idee, das Tal durch abzulaufen. Und die Organisation ist sehr gut, was auch die Effektentransporte anbelangt, was die Verpflegungsposten anbelangt. Das ist alles professionell gemacht. Ich glaube, sie machen einfach grundsätzlich so eine gute Arbeit und verändern nicht zu viel.
Und es ist ja irgendwo durch, eben, es ist immer noch ein Wettkampf, in der Schweiz, die aber auch vor allem hauptsächlich Schweizer mitmachen. Aber es hat ja durchaus auch so ein bisschen Exoten, glaube ich, teilweise am Start. Habt ihr jetzt eigentlich so ein Erlebnis gehabt mit irgendwelchen Leuten? Simon, du hast jetzt von einem Deutschen erzählt, weiss nicht, wie exotisch der war, aber so grundsätzlich habt ihr irgendwie so ein bisschen Erlebnis gehabt, wo ihr gemerkt habt, hey, das ist zwar in der Schweiz und das ist ein Schweizer Anlass, aber es hat durchaus auch internationale Leute von überall am Start.
Also ich habe jetzt nicht exotische Erfahrungen gemacht, aber einfach, weil ich ja hinten, ganz hinten gestartet bin, bin ich bei denen gestartet, die halt verkleidet laufen. Also ich hatte wirklich ein bisschen Befürchtung gehabt. Also sehr bekannt sind zum Beispiel die Mexikaner, die sind mit Poncho und Sombrero unterwegs und ziehen einen Kaktus auf einem Schlitten. Die habe ich dann irgendwann überholt, Gott sei Dank. Und ich bin dann aber bei mir in der Gruppe, jetzt irgendwie so einige gehabt mit Kuhkostüm, einer hat einen Käse auf dem Kopf gehabt, einen ist als Dusche gegangen und ich hatte wirklich die Befürchtung gehabt, dass ich dann irgendwie zwischen einem Käse und einer Dusche ins Ziel laufe. Aber es ist dann Gott sei Dank nicht so gekommen. Aber
es ist mega cool, dass Leute auch verkleidet gehen und irgendwie dem ein bisschen Rechnung tragen, dass es eben nicht nur ums Resultat geht oder vor allem eben oder primär um den Spass und um sich zusammen draussen sein und den Engadiner zusammen erleben, die schöne Landschaft. Und ich glaube, wenn man sich so verkleidet und so an den Start geht, tut das dann auch ein bisschen Rechnung tragen.
Und lustigerweise bleiben die Bilder extrem lang im Kopf. Ich weiss noch, das war glaube ich wirklich im 94 oder so, als ich das erste Mal mitgemacht habe. Kann das sein? Ja, oder 97. Irgendwo dort bin ich von wie Bergsteiger überholt worden, wo alle so in einer Seilschaft am Langläufli gsi sind. Denn so Seile sind aneinander abgebunden gsi. Und die sind einfach an mir vorbeizogen und ich habe gefunden, das ist jetzt fast ein bisschen frech, so mit so einer Verkleidung da an mir vorbeiziehen. Und das ist mir geblieben bis heute. Wie auch, dass ich von einem Glon überholt worden bin und so weiter.
Es klingt so unterhaltsam. Also mir als Luzerner Fasnachtler gefällt das natürlich, auch wenn die Fasnacht bei uns vorbei ist, wenn man dann noch, wenn man dann noch ein bisschen verkleiden kann sein. Vielleicht gar nicht dann auch mal. Hey, ich danke euch ganz, ganz herzlich für die Diskussion. Es war ein bisschen eine andere Folge, wo wir jetzt auch tatsächlich mit denen geredet haben, die den Sport machen, aber umso besser. Danke vielmals, Ralf. Danke vielmals, Simon.
Danke dir.
Danke euch.
Vielen Dank natürlich auch fürs Zuhören von dieser Podcast-Folge. Wie immer freuen wir uns über Feedback. Jetzt gerade vielleicht zu einer spezielleren Folge in diesem Fall. Und wir freuen uns auch, wenn ihr uns in der Podcast-App von eurer Wahl gut bewerten. Ihr könnt natürlich den Podcast gerne abonnieren, dann wisst ihr auch immer, wenn wieder eine neue Folge rauskommt. Nächsten Montag soll es wie immer dann wieder so weit sein. Bis dahin danke ich ganz herzlich fürs Zuhören und wenn ihr weitere Podcasts braucht, dann findet ihr die auf cmedia.ch/podcast. Ich wünsche eine ganz gute Woche.
Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.